Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Cedric, ich grüße dich.
Du hör mal, so eine Woche geht so schnell rum, seit die Liga wieder läuft, seit die Premier League wieder Fahrt aufgenommen hat. Also in der Sommerpause habe ich immer das Gefühl, zwischen Samstag und Samstag ist eine halbe Ewigkeit. Aber wenn es dann mal wieder losgeht, dann zack, ist die Woche rum. Es ist irre. Wir haben gerade den Liga-Auftakt gefeiert und schon haben wir den zweiten Spieltag rum und gucken drauf. Und ich bin nach wie vor begeistert vom Tempo, von der Technik, von der Spielkunst, die uns da aus England übertragen wird. Und ich glaube, dir geht es auch so. Ne? Du warst zwar am Freitagabend, das weiß ich ja, das wissen wir ja als Fußball-Community, als Experte im Zuge des Bundesliga-Auftakts auch zugegen, aber natürlich weiß ich ungefragt, dass du am Sonntag spätestens dich dann dem Premier League-Fußball gewidmet hast. Und so war es doch auch, oder?
Richtig, Cedric. Ich war, wie gesagt, am Freitag beim Bundesliga-Auftakt. Am Samstag war ich noch bei Freunden auf einer Hochzeit, haben noch schön gefeiert. Aber keine Angst, ich habe mir alles aufgenommen und vor allen Dingen am Sonntag die Spiele, die stattfanden, habe ich mir reingezogen und ich bin bestens informiert und wir können mit Hochgeschwindigkeitsfußball anfangen. Du darfst mich fragen, was immer dir auf der Seele brennt.
Ja, dann machen wir das doch direkt und starten ein in den zweiten Spieltag. Und da haben wir ja viele Spiele, viele Tore gesehen. Es gab kein einziges 0-0. Okay, heute Abend spielt noch Newcastle gegen Liverpool, aber ich würde Geld drauf wetten, dass das auch nicht torlos zu Ende geht. Dafür haben beide Mannschaften viel zu viel Offensivpower und Qualität auf dem Platz. Da werden Tore fallen. Aber insgesamt ein sehr torreicher Spieltag und ein spannender. Es ging ja schon am Freitag los. Der FC Chelsea, ja, filetiert West Ham United auf deren Platz mit 5-1. Richtig, richtig stark gespielt. Dann spannende Ergebnisse zum Teil am Samstag. Unter anderem Bournemouth gewinnt gegen Wolverhampton 1-0, Brentford setzt sich durch mit 1-0 gegen Aston Villa, 2-0 Burnley gegen Sunderland im Aufsteigerduell, Arsenal 5-0 gegen Leeds United und ein Spiel, ich würde sagen, damit starten wir mal so richtig inhaltlich auch. Man City unterliegt auf heimischen Rasen mal wieder den Tottenham Hotspurs und diesmal mit 0-2. Warum kann Man City gegen Tottenham nicht, Markus?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Aber es gibt so Gegner, die magst du einfach nicht. Gegen die spielst du auch unglaublich ungern. Und vor allen Dingen, es kommen immer, oder du tust dich wahnsinnig schwer, ein Resultat hinzubekommen, ein positives Resultat hinzubekommen. Und auch da wieder, ich dachte mir, okay, Man City hat alles im Griff, haben ihr Kurzpassspiel wieder ausgepackt, haben Tottenham dominiert, die zum Teil wirklich 20 Meter vom eigenen Tor verteidigen mussten, weil der Druck so immens hoch war. Richarlison war der erste Angreifer, aber der war 20 Meter vor dem eigenen Tor. Sie haben sich wirklich eigentlich einen Bus im 16er geparkt. So war es natürlich auch für Man City nicht ganz so einfach, sich Torschancen zu kreieren. Die Chancen, die sie hatten, machen sie nicht. Und dann, und das ist das Faszinierende dann in so einem Spiel, dann macht auf einmal Man City Fehler, die man halt auf diesem Niveau nicht begehen darf und die werden eiskalt ausgenutzt. Und wenn ich mir das 2-0 von Tottenham anschaue, was Trafford da im Kopf hatte, der Torwart von Man City, will den grandiosen Spielaufbau machen, den halt Man City so liebt und pflegt. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann muss ich halt auch vielleicht einmal einen Chipball auspacken oder einen längeren Hafer schlagen. Das hat er nicht getan. Und so wurden sie eiskalt bestraft mit Paulinho, der in seinem ersten Spiel für Tottenham dann auch gleich das Tor erzielt. Wobei das war schon auch auffallend, dass Frank, der Trainer von Tottenham, dass er das komplette Mittelfeld mehr oder weniger umgebaut hat. Er hat eben die erfahrenen Bentancur und Paulinho reingebracht für die Jungen und Gray und Bergwall, genau. Und Saar war der Einzige, der bleiben durfte und ja, und er hat alles richtig gemacht. Ja, so schon wie im ersten Spiel, wo sie ja wirklich ein tolles Spiel abgeliefert, 3-0 gewonnen haben, jetzt in Manchester City 2-0 gewinnen. Das ist jetzt erstmal ein Ausrufezeichen.
Wollte gerade sagen, ne, auch für den Trainer ist ja sensationell. Also Pflichtspielsieg, 3-0 gegen Burnley, Hausaufgaben gemacht, alles gut. Das wird erwartet, Einstand nach Maß. Aber gegen wen? Gegen Burnley musst du erstmal machen. Aber da bist du ja per se Favorit. Aber dann bei Man City 2-0 gewinnen. Und dann ja auch noch, das sieht man ja hinterher immer wunderbar, ob die Idee, die du hattest, auch gefruchtet hat, die entsprechend richtigen personellen Veränderungen vollzogen. Also da ist ja auch viel Trainerleistung mit drin. Es gibt ja Spiele, da kannst du viel mehr zu sagen als ich, aber da habe ich auch von außen den Eindruck, das ist so ein Ding, das wird jetzt von den Spielern gewonnen, völlig egal, wer da am Seitenrand steht, da ist genug Qualität, die regeln das unter sich und alles ist fein. So, bei Tottenham, jetzt bei diesem konkreten Spiel mit den gerade vollzogenen Wechseln, Mittelfeld wurde entsprechend rotiert, du hast angesprochen, da kann man am Ende des Tages auch sagen, das hat der Trainer mit entschieden.
Ja, du machst dir ja als Trainer immer Gedanken, ja. Das ist eine ganz klare. Du bereitest dich die ganze Woche drauf vor. Du analysierst Man City, du siehst ihre Stärken, du versuchst die Schwächen herauszuarbeiten und dann machst du dir Gedanken: Hey, wer könnte denn da passen? Ja, und ganz ehrlich, mich hätte es auch wirklich überrascht, wenn er Palinha jetzt als Beispiel nicht bringt, weil der ist ja prädestiniert für so ein Spiel. Das ist ein Spieler, der wahnsinnig gut zerstören kann. Ja, das ist jetzt nicht der filigranste mit dem Ball, wobei das kann er auch. Also das ist jetzt, ich jammer gerade auf ganz hohem Niveau. Also das ist ein guter Spieler, aber seine absolute Stärke ist im Zerstören, ja, in Räume zuzulaufen, Passwege zuzumachen, aber dann auch eben eins gegen eins gegen den Mann sehr aggressiv zu sein und zu versuchen, den Ball dann eben auch mit sauberen Mitteln zu erobern. Das macht er grandios. Und deswegen hat es aber auch bei Bayern München nicht so gepasst. Ja, das war, du brauchst dann schon auch einen Trainer, der darauf steht. Ja, bei Bayern München ist dann der Sechser schon auch aufgefordert, mit dem Ball eben auch viel zu können. Das ist jetzt nicht so seine Kernkompetenz. Nochmal, wir sprechen von ganz, ganz hohem Niveau. Das ist ein toller Spieler, aber mit dem Ball ist er jetzt kein Quarterback. Ja, das ist er nicht. Das ist eher der Zerstörer. Und diese Idee ging voll auf mit Bentancur zusammen. Mit Saar haben sie wirklich das Zentrum größtenteils zubekommen und wenig zugelassen. Die wenigen Chancen, die dann Man City hatte, dann brauchst du natürlich aber auch einen tollen Torwart. Ja, aber mit Vicinho war eben auch er hatte einen sehr guten Tag. Das brauchst du dann eben auch in so einem Spiel. Ich erinnere mich nur an Marmoush, wie er da mehr oder weniger allein auf ihn zuläuft und ja, er überragend hält. Also du brauchst einfach eine Mannschaft, die wirklich ans Limit kommt. Das ist Tottenham, hat es geschafft. Und dann eben diese wenigen Möglichkeiten, die dir Man City eben anbietet, haben sie gnadenlos ausgenutzt. Und dann gehst du eben als Sieger vom Platz. Nur es ist immer wieder das Faszinierende, dass Man City, sobald es gegen Tottenham geht, da denkst du dir, das darf doch nicht wahr sein. Nicht wahr? Was ist das Problem für Man City, wenn sie gegen Tottenham spielen? Aber das ist das Schöne im Fußball. Man kann es manchmal nicht erklären. Und trotzdem, Thomas Frank, tolle Leistung. Auch er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass sie gewonnen haben.
Ja, und Tottenham kann das einen Mega-Push geben. 2 Spiele, 2 Siege. Ähnlich gut sind sie ja in der vergangenen Saison schon gestartet, hatten dann aber auf Dauer irgendwo Verletzungsprobleme, viele personelle Sorgen und dann ging es dahin und dann wurde es ja eine schlechte Premier League-Saison. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Vielleicht bleibt denen der personelle Aderlass diesmal erspart und sie können diese gute Form des Starts möglichst lange transferieren in die nächsten Wochen, in die nächsten Spiele. Und dann ist mit Tottenham ja vielleicht auch im Frühjahr, im Sommer nächsten Jahres noch zu rechnen. Wer weiß, wohin das führt, denn in der Nachbetrachtung, man sagt ja immer, das Leben wird nach vorne gelebt und von hinten verstanden. In der Nachbetrachtung weiß man, glaube ich, so richtig, was so ein Sieg bei Man City wert ist. Also da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern das Tottenham durch die nächsten Wochen und Spiele trägt. Und bei Man City, und dazu eine Frage, Markus, war es eben einfach diese blöde Geschichte gegen Tottenham am 2. Spieltag, weil das eben gegen die Spurs nun mal traditionell schon nicht so gut klappt? Oder ist da noch so ein bisschen mehr draus abzuleiten? So in Richtung, könnte es für Man City eine schwierige Saison werden? Wie ist deine Einschätzung? Oder sagst du wirklich, Mund abwischen, weiter geht's und die nächsten 10 Spiele werden wieder gewonnen und das war ein Ausrutscher, weil halt Tottenham ein unbeliebter Gegner ist?
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Sie haben schon einen größeren Umbruch, ja? Und das, was du ansprichst, eine brutal schwierige letzte Saison hinter sich, die für Sie zum Glück ja noch in der Champions League geendet hat, aber man hat ja zwischenzeitlich wirklich Sorge, dass sie das nicht mal schaffen. Wenn du das gewohnt warst, der Abonnementmeister zu sein und immer um Titel zu spielen, und auf einmal gehst du so titellos aus so einer Saison heraus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie an das Man City rankommen, wie es mal war. Man muss ja nur schauen. Mit Reinders, Cherki und Nico, das ist ein komplett neues Mittelfeld. Auch ein Bob auf rechts außen, ja. Neu. Marmoush ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr dabei. Ja? Ein Eid Nouri auf Linksverteidigerposition gekommen. Ne? Dann hast du noch, ja klar, die Innenverteidiger mit Diersch und Stones, die sind aus der alten Garde noch. Und dann Luis als rechter Verteidiger. Ja? Und im Tor, wie ich es vorher schon erwähnt habe, mit Trafford. Das ist eigentlich eine komplett neue Mannschaft. Ja? Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt, ob sie diese Mentalität in sich hineinbekommen, jedes Spiel zu gewinnen. Das waren ja gefühlt keine Spieler mehr. Das waren ja Maschinen die letzten Jahre. Ja, die haben ja funktioniert vom Allerfeinsten. Das war ja auch zum Teil unglaublich, wie sie die Premier League dominiert haben. Und wenn sie mal einen Gegner hatten, so wie Liverpool, dann schaffen sie es trotz alledem dann in einer Rekordpunktzahl dann als Erster durchzugehen und der Liverpool mit dem zweiten Platz mit einer Punktzahl, wo du normalerweise in den letzten 100 Jahren 99 Mal Meister geworden wärst. Ja, also die waren wirklich so brutal und das ist auch für mich jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern Pep Guardiola muss wieder was formen, muss wieder eine Mannschaft bilden, braucht auch Zeit dafür. Das geht nicht von heute auf morgen. Also mich hätte es jetzt sehr gewundert, wenn sie jetzt hier so durchmarschieren würden wie in den alten Zeiten. Das glaube ich nicht, sondern sie werden Höhen haben, wo du denkst, oh, das ist wieder das alte Man City. Sie werden aber auch Rückschläge einstecken müssen, wo man denkt, okay, das Ganze, das braucht schon noch. Also für mich, ein Außenseiter auf die Meisterschaft, für mich überhaupt kein Titelfavorit, Außenseiter. Und wenn alles gut zusammenpasst, dann können sie um die Meisterschaft mitspielen. Sonst kämpfen sie wie im letzten Jahr um die Champions League-Plätze.
Ach, okay. Das ist sehr deutlich, weil ich mit meinem Laienverständnis hätte das jetzt tatsächlich anders eingeschätzt. Ich hätte gedacht, dass Man City nach dieser Stolpersaison zuletzt wieder den alten Weg einschlägt und ähnlich, um dich zu zitieren, maschinenhaft agiert und in diese Rolle des Titelanwärters wieder reinstößt. Aber okay, gut, dann werden wir diese ganzen, klar, der personelle Umbruch spricht ein bisschen dagegen, aber es ist natürlich auch nach wie vor unfassbar viel Qualität auf dem Platz. Aber wir werden es weiter beobachten und mal gucken, wohin der Weg da geht. Die nächsten Spiele bei Brighton und dann das Derby gegen Man U. Und danach wissen wir mehr, würde ich sagen. Das musste beides erstmal spielen und gewinnen. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz einen Tag vor, am Freitag, der Auftakt in den zweiten Spieltag, West Ham 1-5 gegen Chelsea. Spricht das gegen West Ham, spricht das für Chelsea oder eben beides?
Genau beides. Ja. Also zum einen haben wir ja letzte Woche schon über West Ham mal kurz gesprochen. Ich verstehe diesen Verein nicht. Ich verstehe diese Mentalität in diesem Verein nicht. Mir ist es ein Rätsel, was da abläuft, weil wenn man sich mal den Kader anschaut, denkt man, hoi, das ist keine schlechte Truppe. Also wenn da alles zusammenpasst, müssten die eigentlich um die Europaplätze da mitfighten. Aber was die im Moment auf dem Platz bekommen, das ist ein absolutes Desaster. Ja, du kriegst schon eine Mörderklatsche in Sunderland. Dann gehst du sogar 1-0 in Führung mit einem Wahnsinnstor zum 1-0. Ein super Distanzschuss, genau in den Giebel. Wirklich tolles Tor. Jetzt, dann denke ich mir, okay, vielleicht war jetzt das so der Brustlöser. So, jetzt kriegen sie ihre PS auf die Straße und was passiert? Boah, sie knicken wieder völlig ein. Sie sind immer zweiter Sieger. Sie laufen nur hinterher. Sie sind nicht in der Lage, selber zu agieren. Und ja, wie willst du da das Spiel gewinnen? Dann ist Chelsea einfach viel zu stark. Ja? Weil wenn man sich den Kader von Chelsea anschaut, da sind einfach brutale Raketen drinnen. Ja? Mit Neto, der zweifache Torschütze. Dann haben sie das erste Wow, Pedro. Also da sind richtig geile Kicker mit drinnen und das, was wir ja schon in der Sommerpause mal so angeschnitten haben, als die Club-WM noch war, ja. Und das ist eine Mannschaft, die brutales Potenzial hat, wo wenn die ja eine gewisse Konstanz hinbekommen, absolut in der Lage ist, Meister zu werden, ja? weil das Talent ist hundertprozentig da. Jetzt ist halt die Frage, kriegen sie das über 38 Spieltage hin? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber vom Potenzial her ist Chelsea brutal gut aufgestellt. Und da kannst du als West Ham auch mal verlieren. Und das geht's ja gar nicht. Weißt du, in so eine Mannschaft kannst du auch verlieren. Aber in einem Derby, so blutleer dann rumzulaufen und ein Gegentor gefühlt leichter wie's andere, weil Standardsituation. Standard ist für mich immer so eine Willenssache. Ja? Will ich oder will ich nicht? Ja? Will ich das Duell jetzt gewinnen oder will ich's nicht? Und deswegen tue ich mich immer schwer mit der Raumdeckung, weil das ist schlussendlich Verantwortung abschieben. Und dadurch kleppert's ja auch die ganze Zeit nach Standardsituationen und dann ist einfach Chelsea zu gut und wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt auf West Ham, ob sie die Kurve bekommen oder ob sie dies Jahr wirklich brutals gegen den Abstieg spielen. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, das dürfte in 100 Jahren nicht passieren, aber du bist vorne mit Bowen und Füllkrug. Ja, das ist eigentlich schon ein Duo, wo ich sag, hey, das passt, so eine Kante, damit Bowen einer schnell, technisch gut drumherum, so, das passt. Paqueta, der das 1-0 geschossen hat, ein richtig guter Kicker. Ja, dann hast du Suchek, Ward-Prowse, Nationalspieler. Weißt du, das sind ja keine Hobbykicker, sondern das sind richtig Spieler, die schon auch in der Vergangenheit bewiesen haben, sie können's. Ja, und wenn ich da die Fehler sehe und wenn ich da das Gefühl, dieses, also entweder spielen sie gegen einen Trainer, also das Gefühl habe ich manchmal, dass sie mit ihrem Trainer nicht so viel anfangen können. Ja, das ist so, der ist ja auch erst neu, Graham Potter. Ja, seit der Moyes da weggegangen ist, hat man das Gefühl, bei Everton wird's stabilisiert sich jetzt langsam. Ja, die kommen in die richtige Richtung. Und bei West Ham geht's bergab. Und Graham Potter war ja der aufsteigende Trainer in England. Ja, der es dann sogar geschafft hat, Chelsea trainieren zu dürfen. Hat zwar nicht funktioniert, aber er kam zumindest dorthin. Und da kommst du ja nicht hin, weil du ein netter Kerl bist, sondern weil du vorher schon in Vorleistung gegangen bist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, West Ham wird von Jahr zu Jahr schwächer. Und ich sag dir, die müssen höllisch aufpassen, dass sie nicht in so einen Strudel reinkommen, wo du dann dich brutal schwer tust, da wieder auch rauszukommen.
Absolut. Du hast gesagt, 0-3 gegen Sunderland, jetzt 1-5 gegen Chelsea, 1-8 Gegentore nach 2 Spielen, 0 Punkte und Platz 20 sind da die logische Konsequenz. Und man darf nicht vergessen, die haben nicht nur in der Gegenwart unfassbar viel Qualität, das ist einfach der Traditionsclub in England. Also die ganz Alten erinnern sich noch, 1966 haben die halbe englische Nationalmannschaft gestellt. Also West Ham, mehr Tradition geht fast gar nicht, aber die Gegenwart, trotz viel Qualität auf dem Platz, sieht dann eher mau aus, aber vielleicht ist es einfach nur ein ganz, ganz schlechter Start und das Ding fängt sich wieder. Wobei, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, nee, das fängt sich nicht und ich glaube auch, dass der Trainer da vielleicht noch nicht die richtigen Hebel drückt oder die richtigen Knöpfe gefunden hat, wie man auch immer das ausdrücken möchte. Denn wenn du sowas auf dem Platz siehst, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, die du dann ziehst, ja, irgendwas stimmt in der Kabine nicht. Und das kann sowohl spielerintern als eben auch gegen den Trainer sein. Also wir sind in der Kabine nicht dabei, aber irgendwie, da gibt's ja ein tiefer liegendes Problem, dass da so wenig kommt. Und das nach einer langen Vorbereitung, die man hatte, denn anders als Chelsea zum Beispiel hat West Ham ja schön trainieren können im Sommer und Chelsea. Und jetzt kommen wir mal zu den Blues. Die haben den Schwung so richtig mitgenommen, ne? Also erster Clubweltmeister, dann vorher noch die Conference League gewonnen. Nicht viel Regenerations- und Pausenzeit generell in der Sommerpause, aber eben Titel gehamstert, richtig gut drauf, sich so eine Dynamik heraufbeschworen, die es im Sport eben manchmal gibt und dann macht das Siegen Spaß und irgendwann, wenn du das oft genug machst und auch die Trophäen dann hast, dann kommt auch so eine Selbstverständlichkeit dazu, so ein anderes Selbstverständnis und dann geht dir das auch ganz leicht vom Fuß und dann marschierst du eben auch gerne mal. Also bei Tottenham und bei Chelsea sehe ich sehr, sehr positive Tendenzen. Da macht es nicht nur Spaß, den Fußball sich da anzugucken, sondern da könnte ich mir vorstellen, dass dieser attraktive Fußball eben auch in Erfolg mündet, sprich in einem richtig guten Tabellenplatz am Ende der Spielzeit. Ich will jetzt nicht von der Meisterschaft reden, aber ich glaube, dass man bis zum Ende mit dabei sein kann. Ist alles noch so ein bisschen Glaskugelleserei. Wir sind immer noch am zweiten Spieltag, aber ich finde, so ein bisschen Tendenzen, auch saisonübergreifend, kann man da schon erkennen. Ja, und wenn wir jetzt mal weiter gucken, Arsenal ist auch in der Spur. 5-0 gegen Leeds United, Pflichtsieg, aber eben mit 5 Toren muss das auch immer erstmal machen. Und jetzt nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer und auch da richtig viele Jungs auf dem Platz, die Spaß hatten am Fußballspielen, zum Beispiel Timber oder eben auch Gyökeres, beide Doppeltorschützen im Duell gegen Leeds United. Weiterer Trefferkampf von Saka. Also bei Arsenal stimmt, genauso wie bei Tottenham und bei Chelsea aktuell so gut wie alles, ne? Kann man so sagen.
Ja, wir haben es ja schon während der Pause gesagt, jetzt schon nach dem ersten Spieltag, das ist ein Verein, der definitiv um die Meisterschaft kämpfen muss. Ja, und auch wird, weil sie haben so viel Potenzial, das ist wirklich, das hat alles Hand und Fuß, was sie machen, ja, auch Arteta, der weiß genau, welche Spieler brauche ich, und dann nehmen sie aber auch richtig Geld in die Hand, ja, jetzt kommt noch Eze mit dazu, ja, da kommt nochmal so eine Rakete, also diese Truppe, wenn die nicht um die Meisterschaft spielen, dann falle ich vom Glauben ab, weil sie einfach unfassbar viel Potenzial hat. Und dann vor allen Dingen das Mittelfeld. Das ist das Herzstück, ja, mit Rice, Declan Rice, mit Ødegaard, mit Zubimendi, der jetzt da mit dazu kam. Also das ist wirklich bockstark aufgestellt. Und was man trotz alledem nicht vergessen darf bei Arsenal, und deswegen gefällt mir der Verein auch so gut, im Gegensatz zu vielen anderen, die hauen auch immer wieder junge Spieler rein. Ja? Jetzt kommt ein Max Domann, kommt da rein. Weißt du, wie alt der ist? 15 Jahre alt. Was hast du mit 15 gemacht? Also ich habe noch mit Puppen gespielt. Was hast du mit 15 gemacht?
Ja, ich bin Bäume hochgeklettert. Ich weiß es nicht. Aber es ist Wahnsinn.
Das ist doch unfassbar. Ist doch unglaublich. Und der spielt eine Felge. Jeder Experte sagt, das ist das größte Talent, das seit Jahren in England rumläuft. Aber sie hauen ihn halt auch rein. Ja, das heißt nicht nur, er ist das größte Talent, sondern sie trauen sich halt auch, diese Jungs reinzuschmeißen. Ja, klar, war es ein gewisser Spielstand da und er spielt nicht von Anfang an. Um das geht's doch gar nicht. Dieser Junge, über Minuten, über 5 Minuten, über 10 Minuten, einfach nur dabei sein, die Abläufe kennenlernen, die Ansprache vom Trainer kennenlernen, im Training mit dabei zu sein, zu lernen, was ist von mir gefordert. Das ist so Gold wert und dann eben noch das Zuckerle zu bekommen, dass ich dann noch 10 Minuten oder weiß der Teufel, der hat fast eine halbe Stunde gespielt, weißt du, da wird der reingeschmissen.
Halbe Stunde
hat der gespielt, der ist in der 64. eingewechselt worden. Und das ist großartig, diesen Mumm auch zu haben, wo viele, viele große Clubs sich in die Hosen machen. Der FC Arsenal, der traut sich, und deswegen gefällt mir der Club so gut, weil sie nicht nur teure Stars kaufen, sondern auch immer wieder versuchen, eigene Jungs aus der eigenen Jugend damit einzubinden, mit einzubauen. Und wenn sie im Training Gas geben, dann haben sie eine Riesenchance, dann eben auch am Wochenende zu spielen. Und das finde ich großartig bei Arteta.
Mhm. Und dieser Max Domann, ein Versprechen auf die Zukunft, jetzt schon ganz viel Qualität, hat am 31.12. Geburtstag. Also praktisch, der beendet seinen Geburtstag mit einem Feuerwerk. Wie alle Menschen, die am 31.12. Geburtstag haben, ist auch irgendwie speziell. Also nicht irgendwie noch 15 und wird übermorgen 16, sondern ja, der ist so richtig 15-Jähriger. Das ist echt irre. Das ist Wahnsinn. Und gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Solche Sachen dürfen wir auf gar keinen Fall unter den Teppich fallen lassen. Das ist einfach so ein Stück weit Fußballgeschichte, weil wir sprechen immer noch von der stärksten Liga der Welt. Und da mit 15 mal eine halbe Stunde mitzuwirken und auch einen guten Eindruck zu hinterlassen, also der ist gesegnet mit ganz viel Fußballgefühl. Der Florian Wirtz des FC Arsenal sozusagen, diesen Quervergleich ziehe ich jetzt einfach mal, wobei Florian Wirtz mit 15 noch nicht in der Bundesliga auf dem Platz stand. Also da können wir mal sehr gespannt sein, was da noch kommt. So ein weiteres Top-Duell ist natürlich heute Abend Newcastle gegen Liverpool. Gestern am Sonntag gab es noch 3 Spiele, Crystal Palace, Nottingham Forest 1-1. Ja, auch da wieder, wir sagen es ja fast irgendwie gefühlt jede Woche, aber auch gerne heute wieder. Applaus in Richtung Crystal Palace, Applaus in Richtung Glasner. Ich könnte mir vorstellen, die sind auch froh, wenn das Transferfenster zugeht. Also da wird ja eher noch geschachert um deren Topstars, als dass sie noch Spieler einkaufen. Aber mit der Truppe, die sie da haben, jetzt schon wieder einem ja auch sehr potenten Team mit Nottingham Forest und auch eins ja, das hohe sportliche Ansprüche hat, wieder einen Punkt abzutrotzen. Also jetzt kein langes Loblied, das haben wir in den letzten Wochen genug gemacht, aber auch hier wieder ein tolles Wochenende für Crystal, ne?
Ja, und nichtsdestotrotz, glaube ich, waren sie dann ein bisschen unzufrieden, weil du führst 1-0, ja. Gegentor definitiv vermeidbar. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ganz klar. Also das ist schon auch frustrierend, wenn du immer deine besten Spieler abgeben musst. Jetzt wieder Eze für 80 Millionen weg. Der war ja wirklich der absolute Unterschiedsspieler bei Crystal Palace und das tut schon weh. Guihi wird noch ein großes Fragezeichen sein. Packt Liverpool noch zu oder bleibt er bis zum Schluss? Also das sind schon Verluste, die der Verein immer einstecken muss. Das ist natürlich wahrlich nicht einfach, auch für die Moral, ja, weil als Spieler, das frustriert dich ja auch, wenn deine besten Spieler da immer weggehen und eigentlich denkst du, hey, mit der Truppe könnte man eigentlich noch mehr erreichen, ja, aber wenn natürlich die besten Spieler gehen, dann wird's schwer und trotzdem bekommt das hin, dass sie nicht jammern, nicht zaudern, sondern einfach ihren Stiefel weiter fortführen und der ist eben sehr erfolgreich.
Ja. Nicht so richtig erfolgreich ist Man United in die Saison gestartet. Nur ein Punkt bei Fulham, 1-1, Elfmeter vergeben. Bruno Fernandes, ja, ist natürlich irgendwie auch gefühlt zu wenig. Du willst ja die alte Saison, die schon so katastrophal lief, vergessen machen, indem du jetzt richtig gut in die neue reinstartest. Aber so wirklich funktioniert es halt nicht. Gehst in Führung durch Juro und dann kassierst du in der 73. durch Smith Rowe den Ausgleich, vergibst einen Elfmeter und in Summe nur einen Punkt. Boah, ja, und das erste Spiel der Saison hast du ja auch schon verloren, also zwei Spiele, ein Punkt. Also Menu, da kann man schon von einem Stolperstart sprechen. Puh, ich glaube, das wird auch diese Saison wieder richtig schwierig.
Ich glaube auch. Also ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht wirklich, was Amorim spielt. Also ich tue mich so schwer, da was zu erkennen. Ich weiß nicht, für einen Fußball er stehen will. Das ist alles so, du hast Phasen, da siehst du einfach, dass die Jungs brutale Qualität haben. Und dann auf einmal wieder, wo Fulham aber sie so dominiert, dass du denkst, das ist ein Klassenunterschied dazwischen. Und sie wirklich wie so ein Boxer taumelnd sich von einer Verlegenheit in die andere retten und irgendwie noch einen Fuß dazwischen bekommen. Und Fulham war jetzt auch nicht so, dass die Sterne dir vom Himmel gespielt haben. Also die sind dann schon auch ein Stück weit dann irgendwo limitiert. Und nichtsdestotrotz waren sie feldüberlegen, waren sie dominant. Und du siehst immer nur so in Ansätzen das Potenzial, was Man United hat. Aber für was für ein Fußball die stehen, für was für ein Fußball sie, oder was sie für Fußball spielen wollen, kann ich dir nicht sagen. Ich sehe es nicht. Das ist also, nochmal, gegen Arsenal haben sie eine gute Leistung abgeliefert. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Da waren sie griffig, da waren sie bissig, da waren sie das wirklich sehr unglücklich verloren. Aber gestern, das war wirklich wieder so ein Rückfall in alte Zeiten. Und nochmal, ich würde ja nichts sagen, wenn es an der Qualität liegen würde. Dann würde ich ja sagen, okay, du, lieber Cedric, die können es nicht besser. Ja, die sind auch nicht besser. Ja, und das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist ein großer Name, aber sie können es halt nicht besser. Aber die Truppe hat Qualität. Da sind Spieler dabei, die sind richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, für was sie stehen, für was sie für einen Fußball auf den Platz bringen wollen. Du siehst immer nur ihn in der Kamera draußen und einen Kopf schüttelnd sitzt er da. Aber ich verfolge das jetzt schon sehr, sehr lange, seit er eben auch da ist. Ich sehe da keine Besserung. Ja. Also der Trainerwechsel ist in meinen Augen mal völlig verpufft. Also da hättest du Erik ten Hag auch da lassen können. Also da haben sie nicht schlechter Fußball gespielt. Also das muss man sagen.
Absolut. Und du hast gerade die klangvollen Namen bei Menu angesprochen. Wir können einfach mal ein paar nennen. Also De Ligt als zentraler Innenverteidiger, flankiert von Juro und Shaw. Davor eine Doppelsechs mit Casemiro und Bruno Fernandes auf den Außen, Ahmad und Dorgu. Dann Mount und Mbeumo. hinter der Spitze Matthäus Kunja, den viele noch von Hertha kennen. Ja, und dann hast du ja auch noch Qualität auf der Bank. Also so ein Cesko, knapp 90 Millionen hat er den ja gekostet. Der kommt dann mal in der 53. Bringt sich aber auch nicht mehr zielführend ein, als dass da nochmal irgendwie was Positives bei rumkäme. Ja, Maguire und so weiter und so fort. Also das ist schon von den Namen her sehr, sehr ordentlich, aber von den Resultaten zwei Spiele, ein Punkt. Und du hast vom Klassenunterschied, der teilweise ja sichtbar war auf dem Feld zwischen Fulham und ManU gesprochen. Also, boah, das wird ein hartes Ding für ManU, denn eigentlich brauchst du ja für genau sowas die Vorbereitung, um da deine Stärke zu entwickeln und da irgendwie so eine gewisse Qualität und auch eine Idee des Fußballs und auch so eine Philosophie des Fußballs, für die du stehen möchtest, herauszuarbeiten. Aber offensichtlich ist das hier mehr so Learning by Doing. Im Zuge der Saison muss das kommen, denn ja, zum Saisonstart ist noch nicht viel davon da. Ja, und heute Abend, und damit würde ich sagen, machen wir die Folge zu, werfen wir nochmal jetzt so einen Blick auf das, was kommt. Newcastle United um 21 Uhr deutscher Zeit gegen den FC Liverpool. Das verspricht hohe Einschaltquoten, denn das wird eine Menge Spaß machen. Und da einfach mal kurz eine Einschätzung und gerne auch mal so ein Ergebnistipp. Wie glaubst du, geht das Topspiel am Montagabend aus?
Also vor allem steht ja unter dem Stern Alexander Isak. Ja, Liverpool will ihn unbedingt, Newcastle will ihn unbedingt behalten. Wenn verkauft, dann nur zu einem unfassbar unmoralischen Angebot. Daraufhin, der Spieler trainiert nicht mit der Mannschaft. Also viele, viele Baustellen, was da gerade dieses Spiel überdeckt. Ja, und Newcastle, ich muss sagen, sie haben mir in Aston Villa sehr gut gefallen. Da haben sie für mich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, waren dominant. Das Einzige, was gefehlt hat, an Alexander Isak in der Sturmspitze. Ja. Anthony Gordon musste da vorne ran und du siehst, das ist ein Flügelspieler, der sich da wohlfühlt mit seinem Tempo, aber weniger in der Sturmspitze. Nichtsdestotrotz könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er das aufrechterhält, weil es hat ihm gut ausgeschaut, ja, es hat gut ausgeschaut, es hat auch funktioniert. Defensiv waren sie stabil gestanden, haben wenig zugelassen und wie gesagt, sie werden höchstwahrscheinlich Liverpool den Ball geben, dass Liverpool versucht eben Ballbesitz oder ihnen den Ballbesitz zu überlassen, dass du dann eben die Räume bekommst, um bei Ballverlust eben schnell umschalten zu können. So gehe ich mal schwer davon aus, dass Newcastle spielen wird. Erfahrungsgemäß tut sich Liverpool, also das ist in Newcastle, hey, das ist echt ein Brett. Und dann Montagabend, hey, da brennt der Kessel. Das wird mal richtig laut, ja. Und eben mit dieser Vorgeschichte, sie werden mit Blumen empfangen, aber das Problem ist, da sind noch die Töpfe dran. Also die Liverpooler müssen sich einstellen. Da gibt's Feuer, hey, da gibt's richtig Feuer von den Rängen und sie brauchen also wirklich eine Top-Leistung. Aber klar, sie sind dazu in der Lage. Sie haben eine brutale Band auch. Und wenn sie es schaffen, dagegen zu halten, dann sehe ich Liverpool trotz alledem den Tick besser. Ich sage 2-1 für Liverpool.
Okay. Aber das fand ich ja herrlich zitiert. Also wenn ich mal irgendwo...
Otto Rehhagel zu uns gesagt, als wir in Benfica Lissabon gespielt haben, Euroleague damals, Männer, Sie werden heute mit Blumen empfangen. Dann haben wir uns schon so alle angeschaut. Ja, das Problem ist nur, da sind noch die Töpfe dran. Ja, da mussten wir auch ein bisschen schmunzeln.
Das ist auch dein Humor, ne?
Ja, absolut. Also Otto Rehhagel, die weltbesten Ansprachen kamen von ihm. Also da habe ich sehr, sehr oft sehr, sehr lachen müssen, weil das war genau mein Humor.
Großartig. TuS Helene Essen, sein Heimatverein. Oh Mann, ja, weil ich ja hier aus NRW komme, da weiß man das natürlich auch.
Da brauchst du auch Humor, wenn du bei so einem Verein spielst.
Ja, genau. Also so ein bisschen Ruhrgebiet, deswegen sage ich das gerade, Ruhrgebiet ist ja gerade raus, immer ein lockerer Spruch auf den Lippen und das Leben nehmen, wie es kommt. Also kann ich mir gut vorstellen, die Ansprachen, dass die legendär waren. Schön, schön, schön. Ja, Markus, dann würde ich sagen, wir haben den zweiten Spieltag durchanalysiert und schauen schon gespannt auf den nächsten, das allerdings dann erst nächsten Montag. Und bis dahin vielen Dank fürs mit dabei sein, liebe Hörerschaft. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ja, gerne weiterempfehlen die ganze Nummer hier. Und bis zur nächsten Folge kann ich nur sagen, behaltet eure gute Laune, behaltet eure gute Gesundheit und kommt gut durch die Woche. Tschüss und ciao.
Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allen Dingen bleibt's gesund. Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.